ab Vers 37. Das ist das Ende der Predigt des Petrus. Und jetzt ist eine Wirkung, die eigentlich, ja, nach denen sich viele Gläubige sehnen, man nennt es auch Erweckung, das, was hier geschieht. Und ich denke, dass es nicht der Erweckung vorbehalten ist, sondern das Normale sein sollte, was hier passiert. Ich lese einfach den 37. Vers. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und ich möchte hier einen Teil herausgreifen. Ich denke einfach, es ist wichtig, dass man als Gläubiger Grundbegriffe nicht nur des Glaubens, sondern auch des Menschseins einfach versteht. Zum Beispiel, man redet sehr leicht vom Herzen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man überhaupt weiß, was das Herz ist. Und da möchten wir heute das Herz untersuchen und was hier passiert ist. Es heißt hier nämlich, es ging ihnen durchs Herz. Und was passiert, wenn es wirklich durchs Herz geht? Und das ist die einzige Methode, um Erweckung herbeizuführen. Das ist nämlich die göttliche Methode. Und das andere ist in der Regel teuflisch oder menschlich oder seelisch, zumindest nicht echt. Die Bibel ist eigentlich ganz nüchtern in der Betrachtung des Herzens. Sie sagt zuerst, es ist ein natürliches Organ, das heißt die Pumpe. Ganz normal, das wird auch als Herz bezeichnet, das wirklich normale Organ, das man sehen kann. Aber zum Zweiten sagt die Bibel zum inneren Menschen, wo eigentlich die Quelle des seelischen Lebens sitzt, ebenfalls das Herz. Es ist das seelisch-geistige Zentrum des Menschen, da wo sich alles abspielt. Es ist der Sitz der Empfindungen, der Gefühle, auch der Triebe, Freude, Trauer, Mut, Feigheit, eigentlich alles, Liebe, Hass. Ihr könnt in Ruhe die Stelle nachlesen, wo das beschrieben wird in der Schrift. Ich denke, das ist eigentlich uns klar. Das Herz ist der innere Mensch, wo sich alles abspielt. Aber was weiteres? Auch die Denkfähigkeit, das ist interessant, schreibt die Bibel unter anderem dem Herz zu. Aber vielleicht das Wichtigste für uns Gläubige, das Herz ist das Zentrum des Wollens. Im Herzen fallen die Entscheidungen. Hier möchte ich eine Stelle dazu lesen aus 1. Könige 8, Vers 17. Nun hatte zwar mein Vater David im Sinn, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Dort letztendlich fallen die Entscheidungen im Herzen. Ihr könnt es durchstudieren, wo Gott dann David verwehrt, dass er das Haus bauen darf. Aber es ist auch das Zentrum, wo die Entscheidungen fallen, wo die Gesinnung, sagen wir, meine Einstellung hervorbricht. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Die Gesinnung. Das heißt, vielleicht im Altdeutschen, meine Einstellung. Das heißt auch Gottesfurcht, wo zum Beispiel Buße geschieht. Das alles spielt sich im Herzen des Menschen ab. Und hier ist ein ganz wichtiges Kapitel, wenn man hier das Samuel studiert, hier sieht man vor allem auch David dann als Musterbeispiel. Und zwar, ich lese dir eine Stelle, 1. Samuel 12, Vers 24, dort heißt es so, fürchtet nun den Herrn und dienet ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Das heißt, die Gottesfurcht und die Entschiedenheit in der Nachfolge, die geschieht im Herzen. Also das Herz ist ein ganz entscheidendes Organ, ein geistliches Organ, wo sich eigentlich alles, was letztendlich wichtig ist, im geistlichen Leben abspielt. Aus dem Grund ist es auch wichtig als Gläubiger, dass man weiß, was sein Herz überhaupt darstellt und wie es mit diesem Herzen zugeht. Ich lese nochmal die Jeremia 32, Vers 40 Stelle. Dort sagt Gott, ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich will meine Furcht in ihr Herz geben, dass sie nicht mehr von mir weichen sollen und ich mich über sie freuen kann. Das ist ein entscheidender Punkt, die Furcht des Herrn, diese Grundvoraussetzung, die geschieht im Herzen. Aber im Herzen geschieht auch Gesetzlosigkeit. Und das ist ganz einfach. Man könnte ja sagen, wenn das Herz so ein gefährliches Organ ist, was ist dann mit dem Herzen los? Und Gott hat was Wunderbares gemacht mit dem Herzen. Er hat einen Ausgang des Herzens geschaffen. Das ist wie eine Kontrollleuchte, wie ein Organ, wo jeder dann auf kurz oder lang merkt, was drin ist. Die Bibel sagt nämlich, wes des Herz voll ist, geht der Mund über. Auf die Dauer kann man mit den Lippen nicht zurückhalten, was im Herz drin ist. Und das ist das Großartige. Das Herz ist kein so geheimes Organ, sondern es kommt raus. Manchmal muss man jemanden nur lang genug reizen, dann kommt es raus. Aber man kann ohne Probleme herausbekommen, was mit jemand los ist, wenn man ihm genau zuhört. Wenn man jemand genau zuhört, dann hört man, was in seinem Herzen drin ist. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Gläubigen auch zuhören, wenn mir jemand sagt, woher willst du das wissen, dass der so und so denkt? In der Regel durch Zuhören, dem ich genau zugehört habe, was er sagt. Ich habe jetzt ein Gespräch gehabt, das war sehr interessant. Ich habe jemand darauf hingewiesen, dass er einen Fehler gemacht hat, der am Rand der Sünde war. Es war schon sündhaft. Dann sagt derjenige, ja, ist richtig, ich habe das gemacht, aber das Interessante war, immer wenn ich ihm was gesagt habe, was zweifelsfrei von mehreren Menschen wirklich festgestellt wurde, hat er immer gesagt, ja, aber. Das ist schon genau, was in dem Herzen drin ist. Da ist das Aber drin. Das ist letztendlich, in Wirklichkeit will man sich nicht stellen. Und ich denke, das Herz ist ein ganz gefährliches Gerät, ist aber trotzdem etwas Kostbares. Wenn es richtig läuft, wenn es falsch läuft, dann ist das Herz eine Mördergrube. Wenn es aber richtig läuft, dann ist das Herz ein wunderbares Organ, das Gott benutzen kann. David nach seinem großen Sündenfall im Psalm 51, Vers 12, er schreit hier zu Gott, schaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen gewissen Geist. Und hier steht dasselbe Wort wie im 1. Mose für die Schöpfung. Er sagt also hier praktisch, eine völlige Neuschöpfung des Herzens, Erneuerung, das ist das, was hier entscheidend ist. Und dann Vers 19, die Gott wohlgefälligen Opfer sind ein zerbrochener Geist, und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Und das ist auch das Thema von unserem Text. Hier waren Menschen, denen ging diese Botschaft durch das Herz, da ist irgendwas zerbrochen von ihrem Hochmut, von ihrer Sicherheit. Ihr Herz wurde durchbohrt und mit einem Schlag haben wir eine ähnliche Situation wie David. Und wenn das Herz durchbohrt ist von Gott her, dann kann Neues geschehen. Aber Geschwister, das muss uns klar sein. Das ist auch der Grund, ich habe hier sicher Feinde deswegen. Aber ich habe die eigentlich, ist mir egal, weil man muss das ganz nüchtern sehen. Wenn Wort verkündigt wird, ich möchte es betonen, ohne Berufung, dann wird Stroh gedrescht. Wisst ihr, was dann passiert? Dann wird das Wort Gottes seiner Wirkung beraubt. Dann werden die Gläubigen anstelle, dass ihr Herz durchbohrt wird, werden sie narkotisiert. Und das Wort Gottes, das verliert seine Wirkung. Das ist eine tödliche Sache, geistlich. Darum ist es so wichtig, dass das passiert, was in unserem Text drin steht, dass die Herzen durchbohrt werden. Nicht, dass die Herzen in Ruhe gewiegt werden. Es gibt auch Gläubige, die sagen offen, lass mich in Ruhe, ich möchte hier gehätschelt werden. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, der göttliche Weg zur Erneuerung, siehe David, siehe das ganze Alte Testament, siehe das Neue Testament, ist der Weg aus Apostelgeschichte 2, Vers 37. Es geht durchs Herz. Das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Verkündigung. Wenn die Verkündigung das Herz nicht trifft, dann lassen wir sie lieber bleiben. Dann machen wir lieber Kaffeekränzchen. Entschuldigung, wenn ich es mal so hart sage. Aber dann wird Gott verunehrt, wenn Unberufene sich erdreichen, das Wort zu verkündigen. Und dann wird das Wort narkotisiert. Und dann kommt Unterhaltung, anstelle, dass Gott durch sein Wort, durch das zweischneidige Schwert, richten kann zwischen Geist und Seele. Da kommt Unterhaltung der Gläubigen. Dann werden sie noch bestärkt in ihrer falschen Haltung. Und ich denke, hier müssen wir umdenken. Mein tiefster Wunsch ist es, dass eigentlich immer, egal wer wann wo verkündigt, dass das passiert. Das ist Apostelgeschichte 2, 38. Dort kommt die Antwort. In 37 wird das Herz durchbohrt. Was sollen wir tun? Und dann kommt die Anweisung. Tu Buße. Und sie tun es dann auch. Und das ist der entscheidende Punkt. Wesley hatte seine Leute scheinbar so beurteilt. Er hat sie zum Prediger geschickt. Dann hat er sie gefragt, wenn sie zurückkamen. Haben sich Leute bekehrt? Und die zweite Frage war, haben sie mit Steinen nach dir geworfen? Wenn jemand beides verneint hat, hat er zu ihm gesagt, du bist nicht berufen. Und ich denke einfach, wir sind hier zu human, zu bürgerlich. Statt dass man erkennt, wie die Apostel auch gepredigt haben, wie die Verkündigung des Wortes Gottes normalerweise nur einen einzigen Punkt hat, was drauf zielt. Und das ist das Herz. Die beste Predigt über Evolution, die habe ich gelesen in einem Buch, das Herz durchbohrt. Das sind die 5 Bücher Mose von McIntosh. Dieser Mann, der schreibt was Wunderschönes. Der sagt am Anfang, in Bezug auf Archäologie, in Bezug auf Evolution, in Bezug auf Schöpfung. Er sagt ganz nüchtern, lass doch die Menschen tun, was sie wollen. Lass sie doch graben. Jericho soll 7-mal ausgegraben sein. Theologe hat mir erklärt, das Jericho ist anders, wie wir glauben, interessiert mich nicht. Sondern der sagt was Wunderbares, ich habe das rot unterstrichen in diesem Büchlein. Er sagt ganz nüchtern, egal was die Wissenschaft um uns herum macht, in Bezug auf das offenbarte Wort Gottes, wie liest ein Gläubiger? Das war ein Mann, der hier von ganzem Herzen Gott gedient hat. Er sagt, wie liest ein Gläubiger diese Texte? Die Schöpfung zum Beispiel. Er sagt, er liest, glaubt und betet an. Das ist die richtige Haltung. So, mit diesem Herzen muss man das Wort Gottes herangehen. Er liest, glaubt und betet an. Wisst ihr, wir haben ein Problem. Wir glauben manchmal den Menschen, weil sie ganz schön raffiniert sind, mehr als an Worte Gottes. Aber auch der hochtrainierte Spezialist ist im Prinzip immer noch ein Sünder. Es ist doch nicht die Frage, ob der hochgezüchtet genug ist, sondern die Frage ist, ob er im Wille Gottes lebt, ob er die Offenbarung von Gott bekommen hat, ob er das Wort Gottes versteht. Und hier ist ein alter Kampf um das Herz. Das Hirn greift manchmal das Herz an. Ist interessant. Ich rede nicht der Hirnlosigkeit das Wort. Wir sollen prüfen. Aber müsst ihr aufpassen. Aber hier ist ein ganz wichtiger Punkt, das Herz, das zerschlagen war und dann getroffen wurde vom Wort Gottes, das ist das, was Gott will. Das getroffene Herz. Und da müssen wir hinzielen. Die Predigt zielt nicht auf den Verstand. Ich kann hingehen und zum Beispiel sagen, wenn ich das DNS-Molekül untersuche und sehe, dass mehr Energie zugeführt wird, dann verändert sich nicht der Prozess, sondern der Ablauf wird schneller. So habe ich es einmal gelernt. Das stimmt, weiß ich nicht. Ich bin kein Wissenschaftler. Aber wisst ihr, wenn ich da hochtrabend jemand rede und sage, letztendlich guck her, aus dem Grund ist es richtig, dass Gott der Schöpfer ist und dass Schöpfung möglich ist, dann versuche ich eine Eselsbrücke zu bauen über den Verstand. Alte Wilhelm Busch hat das ganz anders gemacht. Der hat zu den Leuten gesagt, das ist doch gar nicht dein Problem, sondern dein Problem ist doch, dass du ein elender Sünder bist. Und wenn du in diesem Zustand in die Hände des lebendigen Gottes fällst, dann wehe dir, dann spielt das keine Rolle mehr. Und ich denke einfach, wir müssen hier beginnen, wieder biblisch zu denken. Gott zielt auf das Herz, das ist auch unser Text. Er zielt auf das Herz. Aber jetzt müssen wir das Herz kennenlernen. Das Herz ist nämlich gar nicht so, dass es sich treffen lässt. Das Herz ist ein elendes Gerät. Und der Mensch hat eine wahrhaft teuflische Fähigkeit entwickelt, mit diesem Herz dem Schlag des Wortes Gottes auszuweichen. Wenn wir das Herz grundsätzlich beachten, dieses Gerät, wo Gott drauf zielt, dann steht in 1. Mose 6 in den ersten 12 Verse, ich möchte nicht alles lesen, aber es ist einfach immer wieder wichtig, 1. Mose 6. Da wird zuerst beschrieben in Vers 3, dass der Mensch Fleisch ist. Und dann heißt es Vers 5. Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden und alles Gebilde, der Gedanken seines Herzens nur böse alle Zeit, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. Und dann Vers 14, aber die Erde war verdorrt vor Gott und mit Frevel erfüllt und Gott sah die Erde verdorrt, siehe, sie war verdorrt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg auf Erden verdorrt. Durch was? Durch das böse Herz. Und die Bibel sagt hier etwas. Und das könnt ihr euch abschminken als Gläubige. Wenn ihr im Ernst glaubt, dass in euch nur ein Millimeter Gutes ist, seid ihr schon verführt. Wir haben nichts Gutes in uns. Wir sind zu allem fähig. Und manchmal ist es gut, dass Gott die Schleuse öffnet. Ich weiß noch, in einer Phase, da lief es immer so glatt, dann ist mir was passiert. Nachts um 10:30 ruft mir ein Bruder an und da war Ungeheuerlichkeit in der Gemeinde. Ich war wirklich empört. Und normalerweise schlug ich das runter. Aber dem Abend war ich nicht mehr in der Lage, das runterzuschlucken. Dann hat er mich das erste Mal erlebt, wie ich explodiere. Wie ich hochgegangen bin wie eine Rakete. Anders kann man es nicht nennen. Ich habe getobt am Telefon. Natürlich kaum war das vorbei. Ich habe mich abreagiert, habe ich schlechtes Gewissen bekommen. Aber dann habe ich was festgestellt. Das schlechte Gewissen war gar nicht das Entscheidende. Mein Herz hat was ganz anderes signalisiert. Dem war es plötzlich peinlich, dass es passiert ist. Da war die Sünde war gar nicht im Mittelpunkt, sondern es war mir plötzlich peinlich. Versteht? Und das ist das Problem. Man vertuscht so gern, dass man so ein böses Herz hat. Und ein Gläubiger im Fleisch hat genauso ein böses Herz wie ein Ungläubiger. Das ist die gleiche Ebene, Einflusssphäre des Teufels. Fleisch und die feurige Pfeile des Teufels gibt immer das gleiche Produkt. Nur, dass das Fromme mehr abstößt, das ist das Problem. Aber wir haben dieses böse Herz. Und das ist auch das Problem, wenn man dann Laodicea guckt. Es ist böse, verderbt und lügenhaft. Das sind die drei Merkmale des Herzens. Böse, verderbt und lügenhaft. Das heißt, es lügt sich selber an. Darum sagt Laodicea, ich habe alles. Gott sagt, du bist blind, du bist arm, du bist bloß, du bist am Ende. Und das Herz sagt, ich habe doch alles. Das Problem ist, die Bibel sagt hier ganz nüchtern, jedes Herz ist von Grund auf so verderbt aus meine und deine, hier gibt es keinen Unterschied. Das ist auch mit die Wurzel dieser falschen Lehren in der Christenheit, wo man davon ausgeht, dass der Mensch noch einen guten Kern hat. Ich habe schon tausendmal erzählt, ich erzähle es nochmals. Wisst ihr warum? Das ist einfach drastisch. Ich tue bei weitem nicht so viele gute Werke wie die Mutter Teresa von Kalkutta. Ist uns klar. Diese Frau hat ihr Leben für die Armen hingegeben. Aber wenn die Frau sich nicht bekehrt, fährt sie in die Hölle. Ist euch klar? Und ein Mensch, der bei weitem nicht so viel Gutes tut, kommt in den Himmel, weil sein böses Herz gewaschen ist durch Jesu Blut. Man lässt sich oft blenden von den guten Dingen. Aber Albert Schweitzer hat doch so viel Gutes getan. Wirklichkeit ist doch vor der christologischen Frage geflohen. Das sind die Hintergründe. Wir müssen uns bewusst sein, das Herz des Menschen ist durch und durch böse. Und erst wenn man in der Gemeindearbeit, ich kenne das, wisst ihr, nach der ersten Liebe, wenn alles so schön ist, alles ist blauäugig, dann kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass auch im Reich Gottes manchmal schwierig wird, bis man dann seine Schockerlebnisse erhält, auch mit den Gläubigen. Bis man dann plötzlich merkt, ein Gläubiger ist, das ist lieblich und gut, solange er im Geiste wandelt. Wehe, wenn er im Fleische wandelt. Dann kommt ja noch raffiniert verbranntes Fleisch und dann wird es viel schlimmer. Das muss uns klar sein, wenn wir weitergehen. Gott will unser Herz treffen. Warum machen wir Wortverkündigung, zum Beispiel Sonntag für Sonntag? Doch nicht, um die Menschen zu unterhalten, um denen Information weiterzugeben, sondern es ist nur ein Gedanke im Hintergrund, das Herz zu treffen. Das ist der Hintergrund der Verkündigung, dass das Herz getroffen wird. Wisst ihr, das Herz wird nicht getroffen, wenn ich die klassische theologische Dreiteilung mache, wenn ich meine Predigt in drei Teile einteile. Durch solche Tricks wird das Herz nicht getroffen. Sondern das Herz wird getroffen, wenn der Heilige Geist die Worte lebendig macht und wie ein Speer durchs Herz fährt. Wenn er plötzlich jemanden trifft und der zuckt zusammen und schlägt sich in die Brust und sagt, genauso bin ich, dann ist getroffen. Und das will Gott. Gott will doch nicht die fromme Unterhaltung, sondern Gott will das durchbohrte Herz wie hier. Das ist der Kampf. Was wichtig ist, in diesem Herzen, da fallen die Entscheidungen auch über das Gericht Gottes. Wir dürfen nicht glauben, dass das Herz hier keine entscheidende Bedeutung hätte. Wenn man mal hingeht in Jesaja 26, der 21. Vers und dann Vers 1 von 27, dort heißt es, denn siehe, der Herr wird von seinem Orte ausgehen, die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr erschlagenen Licht länger verbergen. An jenem Tage wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwerte heimsuchen, den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Krokodil am Meere töten. Hier haben wir den Antichrist, das Krokodil am Meere, der Leviathan, die Schlange. Und hier sagt die Bibel, Gott wird die Bosheit heimsuchen. Das heißt, das böse Herz ist der Sitz der Bosheit und das Herz löst das Gericht Gottes aus. Und das muss uns klar sein. Das Herz ist letztendlich das Organ, was das Gericht Gottes auslöst. Darf ich hier mal ganz offen fragen als Gläubige? Ich denke, der Großteil, ich kenne nicht alle, aber der Großteil sind Gläubige. Passt ihr auf euer Herz auf? Passt ihr auf? Kennt ihr die Eingänge eures Herzens, wo man genau darauf aufpassen muss, was reinkommt? Ist interessant. Manchmal passt man gar nicht auf. Man läuft durch die Gegend, wie wenn das Herz vollständig problemlos wäre. Wenn man Parallelstelle lässt, Jesaja 13, sagt Gott selber, ich werde die Bosheit dieser Welt mit Gericht heimsuchen. Warum? Das ist das Wesen Gottes in seiner Heiligkeit. Und der Sitz dieser Bosheit ist das Herz. Und hier geht es wirklich darum, durch Gnade und Nachfolge wird man bewahrt. Das könnt ihr lesen bei Noah, wenn ihr das nachstudiert. In Matthäus 15, Vers 19, da geht der Herr Jesus das ganz direkt an. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Dort ist der Sitz des Bösen, unser Herz. Und ich glaube nicht, dass eine Sünde begangen wird, ohne dass sie in unserem Herzen vorher geboren wird, durch Gedanken. Der Gedanke steigt doch zuerst in diesem Herzen auf, dass man etwas Böses denkt oder will, dass man dem Raum gibt. Luther hat gesagt, man kann nicht verhindern, dass diese bösen Gedanken, die feurigen Pfeile des Teufels, diese Vögel, dass sie mir ein Nest auf den Kopf bauen. Sagt er, das kann man verhindern, aber ich kann nicht verhindern, dass sie drüber fliegen. Dass sie drüber fliegen, das kann ich nicht verhindern. Aber dass sie sich in aller Ruhe auf meinem Kopf niederlassen und ein Nest bauen, das kann ich wohl verhindern. Indem ich sie nämlich wegjage. Und man sieht hier, das Herz ist der Sitz des Bösen. Und jetzt ratet einmal, wer zielt noch aufs Herz außer Gott? Das ist keine Frage, der Teufel zielt aufs Herz. Der Teufel hat unser Herz dauernd im Visier, um seine feurigen Pfeile in diesem Herz unterzubringen. Er möchte unser Herz auch ansprechen. Er möchte es nicht durchbohren, er möchte es reizen zum Bösen. Und das ist der große Kampf. Lass ich mir vom Teufel gefallen, dass er mein Herz zum Bösen reizt, oder lasse ich mir vom Herrn Jesus gefallen, dass er durch den Heiligen Geist mein Herz durchbohrt, dass Gott zum Ziele kommt, ist die große Frage. In Epheser 4, Vers 18 wird nochmals grundsätzlich das Herz des Menschen als Unerlöster angesprochen. Dort heißt es, sie wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Gefühl verloren, sich der Ausschweifung ergeben haben, zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Das ist der Mensch im Jahre 1995. Genauso ist der Mensch. Lustprinzip. Mensch macht bloß das, was ihm Spaß macht. Genauso ist das böse Herz. Und das führt dazu, was wir heute sehen. Wir nähren uns, da bin ich felsenfest überzeugt, wir nähren uns den Gerichten aus Offenbarung 9. Es ist nicht falsch, den Nahen Osten zu beobachten. Es ist nicht falsch, den Irak zu beobachten. Die Bibel lehrt ganz klar, dass der dritte Weltkrieg im Irak ausgelöst werden wird. Ist interessant. Aber da kommt was, das viel interessanter ist wie dieser Krieg. Nämlich in Offenbarung 9, Vers 21 heißt, und sie taten nicht Buße, weder von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebereien. Und das sind die vier großen Sünden der Endzeit. Davor steht die fünfte, der Götzendienst. Dass man allem huldigt, bloß nicht mehr Gott. Und dann kommen die vier großen Sünder der Endzeit. Und das ist das, was letztendlich in diesem bösen Herzen ausbrütet. Die Ausreifung. In der Endzeit reift alles aus. Die Gemeinde reift aus. Die wächst innerlich. Und das Böse, es reift nach außen aus. Wir haben heute absolut eine götzendienerische Gesellschaft. Wir haben heute den Mensch, der wirklich am Teufel offen dient. Und dann eben Mord. Wir haben die Abtreibungsgesellschaft, dass mehr Kinder umgebracht werden, als im Krieg sterben. Und jeder, der die Schrift kennt, weiß, dass Gott sich das genaue Zeit gefallen lässt und dann schlägt er zu. Dann kommt das gnadenlose Gericht Gottes. Und diese westliche Welt ist unter einem gnadenlosen Gericht Gottes. Das nächste, was kommen wird, ist hier, dass Gott diese Welt heimsucht, ob dieser Sünden. Ich habe meine Kollegen schon gesagt, wissen Sie, dass eine Atombombe fällt? Wegen Ihnen? Die haben mich angeguckt, wie ich ganz normal wäre. Warum? Ihr lebt hier wirklich in Sünde und lästert Gott ins Angesicht. Das wird genau der Grund sein, warum diese Endzeitkriege geschehen, wegen euch. Und dann plötzlich gucken sie ein bisschen anders. Wisst ihr, der Mensch ist sowas von verbohrt und naiv, weil er eben narkotisiert wird durch die Mediengesellschaft. Die Bibel sagt nicht nur Mord und Zauberei, hier steht Pharmakeia. Okkultismus in der Hochblüte. Unzucht. Wenn ihr bloß seht, was für ein Dreck durch die Fernsehsender in die Häuser eingeschwemmt wird, Und dann Dieberei. Manchmal fragst du dich im Ernst, ob es keine Ehrlichen mehr gibt. Gibt es nur noch Gauner, soweit das Auge reicht. Heute ist ja so, wenn du heute im Einkauf schon mal gibt dir falsch raus. 100 Mark gibt man dir falsch raus. Und du trägst das zurück, dann wird das schon guckt man dich an, wie wenn du was Besonderes wärst. Das ist heute außergewöhnlich. Das kommt daher, weil wir wirklich, ich sag's mal, Erfolg von Lügnern, Mördern, Huren und Ehebrechern sind. Und der Mensch wird nicht besser, der Mensch wird immer schlimmer. Jetzt kommt eben das Drama. Weil es das böse Herz des Menschen ist, bricht es auch in die frommen Kreise ein. Ich habe heute gestern eine Anzeige gelesen. Es gibt ein Leben danach. Da war aber das Leben in der Ewigkeit gemeint, sondern ein anderes Leben. Da werden plötzlich Bibelworte werden umgedreht vom Management. Genau, Idee. Wisst ihr, man kennt keine Grenze mehr. Die Bosheit des Menschen treibt Blüte, wie sie noch nie getrieben hat. Zum Beispiel, ich möchte hier mal ganz deutsch reden. Wisst ihr, es ist sowieso da wahrscheinlich nichts mehr zu retten. Man geht immer auf die Charismatiker los. Die sind auch die Extreme, die hier die Gotteslästerung fabrizieren. Aber was macht denn die Großkirche anders? Ich habe Berichte in meiner Tasche vom Kirchentag. Ich wundere mich, ich sage es euch ehrlich, ich wundere mich kolossal, dass Gott sich das noch gefallen lässt, aber er lässt sich nicht mehr lange gefallen. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Gott auf solche Lästerungen mit fürchterlichstem Gericht antworten wird. Wisst ihr, ich habe jetzt ein Buch gelesen aus einem frommen Verlag über AIDS. Da habe ich gedacht, da blickt es einigermaßen. Nach 3 Seiten habe ich das Buch weggetan. Sagt er, AIDS ist kein Gericht über Sünde. Ich muss sagen, was denn? Wieso hat der Mut nicht mehr, die Sache beim Wort zu nehmen? Woher wisst ihr, wo das herkommt? Das kommt von diesem elend, lügerhaft, verderbter Herzen, das immer nur das sieht, was es sehen will. Und das in Wirklichkeit Gott gar nicht will. Alte Wilhelm Busch, er war ein erfahrener Mann. Zu ihm kam jemand und sagte, wie kann ich Gott finden? Hat er gelacht. Hat gesagt, red mir doch nichts ein. Du willst doch eher wissen, wie du ihn loswerden kannst. Er sagt, in Wirklichkeit seid ihr doch so, dass ihr Gott loswerden wollt. Und die wirklich wissen wollen, wie sie Gott finden, das sind die paar wenige, deren Herz durchbohrt ist. Und jetzt kommt eben das Bittere bei der ganzen Sache. An diesem Herzen entscheidet sich auch die Ewigkeit. In diesem Herzen entscheidet sich alles. Und wir müssen doch als Gläubige sehen, wie man mit diesem Herz umgeht. Ganz praktisch, wie gehen wir mit um? In Matthäus 13, Vers 19. So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, so kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Hier ist Betrug, hier ist der Teufel, der Räuber, der um das Herz kämpft. Wenn er das Ganze in Matthäus 13 durchlässt, dann seht ihr den Kampf um das Herz. Die Bibel redet hier vom Betrug des Reichtums, von den Sorgen des Alltags. Sind wir doch ehrlich, die haben wir doch alle, oder? Aber genau das alles benutzt der Teufel, um das Herz rigoros zu betrügen. Jetzt kommt Matthäus 15, Vers 8. Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich aber ehren sie mich, indem sie Lehren vortragen, welche Menschengebote sind. Wisst ihr, es kommt doch nicht auf der äußere Gottesdienst an, sondern es kommt darauf an, ob ein Mensch wirklich in seinem Herzen Gott dient. Ob er wirklich ein durchbohrtes Herz hat, es in Gottes Furcht Gott dient. Und hier ist die religiöse Heuchelei. Das ist vielleicht der schlimmste Betrug. Wo man wirklich dann mit dem Vorwand des Evangeliums sich selber betrügt und dem Teufel dient. In Johannes 12, Vers 40, wenn man einfach die Bibel mal ein bisschen durchforscht aufgrund des Herz, was der Mensch für ein Herz hat, das heißt, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, dass sie mit den Augen nicht sehen, noch mit dem Herzen verstehen, sich nicht bekehren und ich sie heile. Und das ist was ganz Schlimmes. Das Herz kann verhärtet werden. Pharao ist ein Beispiel. Gott kann ein Herz verblenden und verhärten. Das ist eine Form des Gerichtes. Das ist auch der Grund, warum im Hebräer 3, Vers 7 steht, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet die Herzen nicht, weil für ein Herz gibt es unter Umständen ein zu spät. Ja, die Bibel ganz klar und nüchtern. Man kann mit dem Herz nicht spielen. Wenn ihr mal 2. Mose 14 seht, Gerade im Alten Testament lernt man sehr viel über das Herz. Ich habe jetzt vor kurzem die Geschichte von Achan gelesen. Dort sieht man so einen Eingang zum Herzen. Ich sah diesen babylonischen Mantel. Wie Eva, ich sah, die Augen sind mit ein Einfallstor zum Herzen. Und dann sagt er, gelüstete mich, genau wie beim Sündenfall. Der Teufel spricht das Auge an, durch das Auge das Herz, durch die Gedanken, die über das Auge hineinkommen, das Herz, die Lust, und plötzlich gebiert, ich sag's mal, dieser Wunsch, ich will. Und ob es dann gut oder schlecht ist, dann ist meistens zu spät, wenn man sein Herz nicht beschützt. Sieht man ganz klassisch, wie das geht. Aber hier ist was ganz Schlimmes. 14, Vers 8. Denn der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten. Das heißt, Gott kann ein Herz verhärten, um Gericht herbeizuführen. Das ist absolut ein Mittel Gottes. Und das sage ich euch, Geschwister, das Einzige, was ich fürchte, das Einzige, was ich fürchte, was im menschlichen Leben jemand passieren kann. Es kann einem Menschen nichts Schlimmeres passieren, als das, was Pharao geschah. Das, was Römer 1, Vers 21 steht. Denn ob schon sie Gott erkannt haben, haben sie ihn doch nicht als Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in eitlen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Vers 24, Entschuldigung. Darum hat sie Gott dahin gegeben, in die Gelüste ihrer Herzen zur Unreinigkeit. Das heißt, Gott macht was. Wenn ein Mensch mit absoluter Gewalt seinem Geist widersteht und sich nicht strafen lassen will in seinem Herzen, wisst ihr, was dann Gott macht? Was das schlimmste Gericht ist, was ein Mensch erleben kann? Gott gibt ihn dahin. Er lässt ihn einfach laufen. Er lässt ihn einfach gehen. Und in dem Moment, wie der Herr nicht mehr um das Herz kämpft, sondern Menschen gehen lässt, dann schlägt der Teufel gnadenlos zu. Und das ist auch der Grund, warum wir heute in der Christenheit so verrücktes Zeug sehen. Das ist nichts anderes, wie er hingegeben sein Gericht und letztendlich feiert dann der Teufel Triumphe. Aber hier ist nicht letztendlich der Teufel der Entscheidende, sondern das Schlimme ist, wenn Gott Menschen dahin gibt. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wenn die Augen und Ohren verstockt werden. Wie das aussehen kann, sieht man in Apostelgeschichte 8, Vers 21. Hier ist auch so ein typischer Fall. Das ist dieser Simon Magus, dieser Simon der Zauberer. Petrus sagt zu ihm, du hast weder Anteil am Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott, so tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir die Tücke deines Herzens möge vergeben werden. Die Tücke des Herzens. Geschwister, das Herz ist heidtückisch. Dieser Mann hat eiskalt gesehen, wie hier ihre heilsgeschichtliche Sondersituation, der Heilige Geist fiel, wenn Hand aufgelegt wurde. Er war ein Zauberer. Das hat ihn angesprochen. Das wäre doch Macht, wenn ich der Heilige Geist vermitteln könnte. Petrus sagt ihm es richtig. Er sagt, geh zum Herrn, ob er die Tücke deines Herzens vergibt. Wisst ihr, was er antwortet hat? Ist euch das schon aufgefallen? Er sagt ganz einfach, bittet ihr für mich. Er hat kein durchbohrtes Herz. Und dieser Mann soll angeblich, so heißt es in der Überlieferung, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dieser Mann soll angeblich dann unter dem Pseudonym des Simon Petrus, er war aber der Simon Magus, nach Rom gegangen sein, sich dort für Petrus ausgegeben haben. Und es soll die Wurzel mancher Dinge, die bis heute auswirken, sein. Man sieht hier, wie ein Herz reagiert. Das ist furchtbar. 2. Petrus 2, Vers 14. Dabei haben sie Augen voll Ehebruch, hören nie auf zu sündigen, locken an sich die unbefestigten Seelen, haben ein Herz geübt in der Habsucht, sind Kinder des Fluchs. Und da wird beschrieben, wie so ein Herz wirkt. Und hier ist ein ganz entscheidender Punkt, wo man sieht, ob ein Herz ehrlich ist vor Gott. Hören nie auf zu sündigen. Das ist ein entscheidender Punkt. Bruch mit der Sünde. Wisst ihr, ich sage es euch ehrlich, ich bin jetzt 21 Jahre gläubig. Ich habe so viel frommes Geschwätz gehört in diesen 21 Jahren. Ich habe auch viele gute Dinge gehört, aber ich habe auch vieles frommes Geschwätz gehört. Für mich ist entscheidend, dass das, was jemand sagt, dass hier, dass man sieht, sie hört auf zu sündigen, Bruch mit der Sünde, dass das Herz es wirklich so meint. Wisst ihr, Ausrede, da ist der Teufel ein absoluter Meister. Ihr wisst ja alle, wie es ging. Als Gott zu Adam kommt und sagt, Adam, warum hast du gesündigt? Sagt er, Eva war's. Als Gott dann zu Eva sagt, warum hast du gesündigt, sagt die Schlange war's. So ist der Mensch. Ausrede ist immer da. Wisst ihr, und das muss euch klar sein. Das Herz hat immer Ausrede. Ich habe schon Leute bei mir sitzen gehabt. Das war so fromm. Und hat sich alles so fromm angehört. Und irgendwann hat dann Gott Gnade gegeben im Gespräch, dass der fromme Mantel zerrissen wurde. Mit einem Schlag kam raus, was drin war. Und da war was ganz anderes drin, wie die fromme Fassade. Das habe ich gelernt. Das Herz ist tückisch, trügerisch, fromm. Man will immer fromm sein. Ich bin mal vor jemand gestanden, ältere Person. Ich habe immer noch Achtung vor einem weißen Haupt. Weil ich selber eins habe inzwischen. Aber ich habe das Alter noch nicht. Das ist der Unterschied. Die Person, die stand vor mir und ich wusste ganz genau, da ist etwas zwischen uns zwei. Dann habe ich angesprochen und gesagt, ich habe gehört, da ist was zwischen uns zwei. Und bevor ich den Satz fragte, war Lächeln, strahlendes Lächeln. Dann habe ich die entscheidende Frage gestellt und plötzlich fiel die Maske. Da hast du das Herz gesehen. Ich war froh, dass die Kralle nicht durch mein Gesicht ging, sage ich ehrlich. Furchtbar. 2 Minuten später wieder das fromme Lächeln und trotzdem lieben wir uns. Ich bin aus der Halle raus, ich habe zu meiner Frau gesagt, also sowas habe ich noch nie erlebt. Jetzt habe ich mal live gesehen, wie wirklich eine Maske wirkt. So ist das Herz, immer noch außer fromm und frömmelig. Das ist auch der Grund, warum die Bibel sagt, und hier gibt es viele falsche Bekehrungen. Man hat mir mal gesagt, rede nicht immer von den falschen Bekehrungen. Ja, warum soll ich nicht von ihnen reden, wenn es gibt? Die Bibel sagt ganz klar, zum Beispiel in Apostelgeschichte 26, Vers 18, das ist der Text für Bekehrung. Wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, ich will mich bekehren, ich gehe nicht schnell auf das ein. Bevor das nicht klar ist, bete ich nicht mit demjenigen. Hier steht ganz klar, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, vom Einflussbereich des Satans zu Gott, auf das sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen, durch den Glauben an mich. Das heißt, die radikale Bekehrung weg von der Sünde hin zu Gott. Das ist der entscheidende Punkt, wo es um das Herz geht. Und wenn das nicht passiert, dann kommen falsche Bekehrungen zustande. Mir graut's vor dem einen Ausspruch, wisst ihr, ich habe selber inzwischen eine fromme Familie, muss ja aufpassen, was man tut. Aber mir graut's vor dem Ausspruch, wenn jüngere Gläubige dann, wenn man sie fragt, die aus frommem Elternhaus kommen, wie hast du dich bekehrt? Ich bin hineingewachsen. Ich habe noch keinen hineinwachsen sehen. Es muss sich jeder persönlich bekehren. Und zwar radikal, indem man sich von der Sünde wegwendet, hin zu Gott. Und um dieses Wegwenden, um dieses radikale Bekehren des Herzens, da geht es letztendlich. Und wo das nicht geschieht, da wurden Simon Magus geboren. Dort werden die falsche Jungfrau geboren, auf dieser Basis. Wisst ihr, heute haben wir doch den Mut nicht mehr, das so zu nennen, wie es ist. Der alte Gerhard Salomon, ein alter Gottesmann, der hat geschrieben seine Schriften mit Rockmusik. Wenn sich hier Gläubige bekehren, dann werden Bastarde geboren. Sag es heute mal. Die hat wenigstens noch den Mut, die Wahrheit zu sagen, dass nämlich hier eine ganz trübe Wurzel ist. Das erkennen zumindest die seelsorgerlich sich mit solchen Dingen auskennen. Bekehrung ist mir am liebsten, wenn sie im stillen Kämmerlein geschieht, wenn jemand zusammenbricht vor Gott. Aber entscheidend ist, dass das geschieht. Das ist Apostelgeschichte 26, 18. Wenn das nicht klar ist, dann haben wir die Dauerseelsorgefälle. Dann haben wir letztendlich ein unerlöstes Herz. Dann haben wir einen Dauerbrenner. Ist doch nicht ein Drama. Wenn er nachher weiterlässt, Apostelgeschichte 2, 38, es fällt dort die Entscheidung. Und hier ist was Wunderbares. Wenn der Herr anklopft, wisst ihr, ist etwas Herrliches. Apostelgeschichte 16, 14. Eine gottesfürchtige Frau, wird etwas, hier hat das Herz schon gestimmt, Gottesfurcht, namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Wenn jemand gottesfürchtig ist, wenn das Wort Gottes durchs Herz gehen kann und man wirklich zuhört, dann kann der Herr das Herz auftun. Der tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hatte auf das, was von Paulus geredet wurde. Dann tut der Herr das Herz auf. Wisst ihr, und darum passiert so wenig, auch bei Evangelisationen. Man sagt immer, oder ich habe einen Prediger gehört, einen Evangelisten, der sagt, früher haben 1000, hat einer gepredigt, haben sich 1000 bekehrt. Heute predigen 1000, es bekehrt sich einer. Ist was dran. Aber ich glaube nicht, dass wir Menschen heute anders sind. Wir sind der gleiche Stoff, wir sind gleich verstockt. Plötzlich ist das die Verführung der Endzeit, dass man Menschen nicht mehr sagt, wer er ist, was er ist und um was es geht. Das ist das Problem. Heute wird der Mensch gehätschelt, das will er. Will ich auch, sage ich ehrlich. Ich werde es nie vergessen, ich war, glaube ich, ein Jahr gläubig. Kommt ein Bruder, den ich sowieso nicht mochte, weil er immer so ein bisschen raubunzig war, nimmt er mich in den Arm. Dann fragt er mich im Herzen, hat er mir eine Frage gestellt, die ging ins Herz. Also eine ganz einfache Frage gestellt. Beziehungsweise hat was aufgeworfen. Er hat gesagt, du, ich weiß, was dir fehlt. Was ich mir angesehen, dass was fehlt. Und ich habe dann schon freudestrahlend gedacht, ja, er sagt jetzt durch Anfechtung und so. Und ich sage, was denn? Sagt er mir so, du bist hochmütig. Kennt ihr das? Du läufst dann weg wie ein begossener Pudel. Ich bin dankbar, wisst ihr, wir müssen ehrlich sein zueinander, das ist auch der Grund, warum man sich gegenseitig in der Gemeinde ermahnen soll. Und ich sage es mal hart, es muss durchs Herz gehen, bloß muss im Heiligen Geist geschehen. Ihr versteht, das ist entscheidend. Man muss hier letztendlich nüchtern sein. An diesem Herzen, da arbeitet der Herr durch den Heiligen Geist. Die Frage ist, ob ich daran arbeiten lasse oder ob ich mein Herz schon so abgeschlossen habe, dass ich sage, bei mir nicht, kein Ton, lass mich in Ruhe. Wenn ihr in eine Versammlung geht mit geschlossenem Herzen und nicht erwartet, dass der Herr euer Herz durchbohrt, dann bleibt zu Hause. Ist besser. Ist besser, bleibt zu Hause. Ist wirklich besser. Und dann passiert nichts. Dann wird man fromm unterhalten und es passiert nichts im eigenen Herzen. Ich habe es immer wieder festgestellt, wenn ich eingeladen wurde auf Konferenzen. Ich war auf einer Konferenz der Heiligungsbewegung. Und dann war das Thema, ich kriege immer das gleiche Thema, Pfingstbewegung. Ich kann manchmal sagen, Brüder, ich habe ein anderes Thema, es ist wirklich nicht das, was ich mag. Und ich habe mir die Konferenz angehört. Je länger die ging, wusste ich genau, ich muss den Leuten nicht von der Pfingstbewegung erzählen, ich muss denen was über sich selber erzählen. Da habe ich mein Thema nach der Hälfte umgedreht, habe sie angegriffen. Dann stand der Leiter auf. Es war ein Auftritt, habe ich noch nie erlebt. Er schnell aufgestanden, hat in den Raum hinein gesagt, jeder hier drinnen weiß, dass ich jetzt nicht mehr schweigen kann, nach dem, was jetzt gelaufen ist. Da habe ich erst gemerkt, wie das peinlich wird, wenn man das Herz anspricht. Wenn ich jetzt auf die Pfingstler losgegangen wäre, dann hätte jeder gesagt, ja, ja. Aber in dem Moment, sobald es selber getroffen hat, dann ging es durchs Herz und dann plötzlich wird es schwierig. Ich glaube, hier ist das Problem. Das ist auch das Problem, man darf nicht nur abwehren in der Arbeit. Man muss abwehren und aufbauen, beides. Und die Aufbauarbeit beginnt mit dem durchbohrten Herzen. Ist euch schon aufgefallen, die Bibel redet vom zweischneidigen Schwert. Wenn ich ein Schwert in der Hand habe, dann richtet sich eine Schneide nach außen, aber die naheliegende richtet sich nach mir. Die ist mir zugekehrt. Das Wort Gottes muss immer zuerst mich treffen und durchbohren. Und dann kann ich nach außen schlagen. Das ist ein entscheidender Punkt. Darum ist es ein zweischneidiges Schwert. Es soll angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt, soll sogar zweimündig, könnte man auch übersetzen. Zweimündig. Dann ist halt Gericht und Gnade. Wisst ihr, und hier ist ein entscheidender Punkt. In diesem Herzen, da beginnt alles und um dieses Herz, da tobt der Kampf. Die Bibel sagt da in Hebräer 12, Vers 1, dass der Herr Jesus der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Nämlich Wort ist vom Schwert des Geistes, das bereit ist, Gott zuzuhören. Matthäus 5, Vers 8, kennt ihr alle. Wer wird Gott schauen, die reines Herzen sind? Wer wird den Herr Jesus, wer wird der Vater im Himmel in der Tiefe erkennen, die gewaschen sind im Blut des Lammes, deren Herz gewaschen ist? Das ist der entscheidende Punkt. Und dann könnt ihr im Hesekiel nachlesen, die Stelle über Wiedergeburt, wie der Herr dann dieses Herz neu macht, wenn jemand zum Glauben kommt. Aber jetzt sind wir Großteil gläubig oder alle gläubig. Jetzt ist für mich der entscheidende Punkt. Was mache ich mit diesem Herzen als Gläubiger, wenn ich weiß, dass dieses Herz so gefährlich ist? Zuerst ist mal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir als Gläubiger selber bewusst bin, man kann Gott nur dienen, wenn man wirklich eine tiefgreifende Bekehrung erlebt hat. Und dass man dann nicht auf die Masse geht, sondern wenn jemand kommt und zum Glauben kommen soll, dass man genau hier vorgeht wie die Bibel. Dass man auf das Herz zielt und nicht auf andere Dinge. Matthäus 6, Vers 21. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich habe Gläubige, mit denen kann ich nicht reden. Wenn ich mit denen rede, dann erzählen sie mir von ihrem Gatterstuhl.
Und erzählen sie mir von ihrem Wohnwagen. Das ist ja alles, kann für sie wichtig sein, aber es interessiert mich im Prinzip nicht. Die Leute sagen dann oft, mit Kalamann kannst du nicht reden, der will immer bloß bestimmte Dinge reden. Wisst ihr, das, was mich umtreibt geistlich, das kommt raus, wenn das Herz voll ist. Darum sage ich, du musst nur zuhören. Du musst gar nichts tun, wenn dich reinsetzen und die Gläubigen Zeit zuhören. Du kannst genau sagen, was los ist. Du musst auch zuhören, was verkündigt wird. Dann hörst du auch, was los ist. Ich war mal so weit, dass ich fast einen Horror bekam, wenn ich das Wort Ermutigung hörte. Da wurde nur noch gepredigt, dass die Gläubigen ermutigt werden müssen. Also wenn ich meine Bibel durchlese, dann sehe ich ganz andere Dinge, was man den Gläubigen sagen muss. Der Herr hat Gläubige ermutigt in den Sendschreiben, zum Beispiel die in Smyrna, die in die Verfolgung gingen. Aber der Großteil hier der Gläubige hat der Verwandter gesagt, tu Buße. Das ist die viel größere Botschaft und die wichtigere. Hier ist wieder so eine Verdrehung, wo man nur noch Ermutigung. Man peppelt die Gläubige, statt dass man ihnen sagt, was wirklich die Wahrheit ist. War noch das Beispiel Ananias. Ich glaube, viele sind froh, dass Gott heute nicht mehr handelt wie zur Zeit der Apostelgeschichte. Petrus sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, den Heiligen Geist zu belügen? Und dann fällt er tot um. Tot um. Wenn Gott jeden, der hier in der Gemeinde trickst und sein Spielchen spielt, tot umfallen lassen würde. Ich weiß nicht, wie groß unsere Versammlung heute wäre. Ich glaube auch nicht, dass ich hier wäre. Versteht? Wenn Gott handeln würde wie in der Apostelgeschichte. Ich denke, dann wird man erst dankbar, wenn man plötzlich wieder begreift, dass das Blut Jesu Christi dieses Herz rein macht von aller Sünde. Ich denke, dann bekommt man erst wieder langsam Ehrfurcht auch vor diesem großen Erlösungswort, wenn man merkt, wie gefährlich das Herz ist. Wenn man dann merkt, dass Gott ein perfektes Mittel, nämlich das Blut Jesu Christi, gegeben hat, um dieses Herz zu reinigen. Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand fromm zu sein meint, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Das ist eine ganz klare Aussage. Das gilt auch für viele Gläubige. Am Mund siehst du, ob der Gottesdienst echt ist. Und wer hier mit dem Mund sündigt, letztendlich von dem sagt die Bibel, ist nur ein Zeichen, dass er sein Herz betrügt. Wisst ihr, wie oft habe ich die Gläubigen gesehen, wie sie sich gegenseitig mit Worten abstechen. Sind die Frauen gefährdet? Die eine weiß den Wunderpunkt von der anderen. Und dann kommt er wie ein Pfeil. Schnurgerade kommt dann die Bemerkung. Die kleine hässliche Bemerkung. Das ist halt das Drama. Die Männer machen es in der Regel nicht so viel aus, aber die Frauen, die liegen dann unter Umständen mal eine Woche am Boden, wie sie es verarbeitet haben. Die Gifteleien untereinander, ist furchtbar. Diese kleinen Bemerkungen, diese kleinen hässlichen Bemerkungen. Wenn das Herz voll ist. Wir machen gerade Jakobusbrief durch in der Bibelstunde. Es wird ein Kapitel kommen, so Gott will, dort wird dann behandelt werden, dass die Zunge ein Glied ist, das von der Hölle in Brand gesteckt wird. Und wenn du das einmal siehst, was das bedeutet. Das ist das Organ, das die Hölle benutzt. Die Zunge. Und die Zunge ist nichts anderes wie der Ausgang des Herzens. Der Ausgang des Herzens. Matthäus 18, Vers 34. Voll Zorn übergab ihn sein Herrn den Peiniger, bis er alles bezahlt hatte, was er schuldig war. Also wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebet. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Alles, was Gott für uns will, soll von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte, wörtlich Gesinnung, Denken, geschehen. Wisst ihr, wir sind zu lauwarm. Ich war in Laodicea, habe eine Studiereise in der Türkei gemacht. Schon interessant. Sag mal, ich schwitze relativ leicht. Du bist 2 Stunden im Bus unterwegs, du bist schon kurz vorm Verdursten, zumindest glaubst du das, weil du bist frisches Wasser gewöhnt, dann kommst du nach Laodicea. Und plötzlich siehst du oben über Laodicea in Hierapolis die Kalksinterterrasse. Da kommt eine Wasserkaskade, geht der Bach runter, es ist nur ein Hagel, es ist eine warme Quelle. Jetzt passiert was. Diese warme Quelle, bis das Wasser unten im Tal ist, ist das Wasser lauer. Das habe ich festgestellt bei der Reise, wenn du in der Thermoskanne oder in der Feldflasche, wenn du Wasser hast, das lau ist, das wirklich lau ist, dann hast du letztendlich nur noch einen Wunsch, es auszuspucken. Von daher verstehe ich, was der Herr sagt in Laodicea. Weil du lau bist, sagt er zu Laodicea, also der Gemeinde, wo das lauwarme Wasser ankommt. Die haben verstanden, was das heißt. So ekelig ist ein Gläubiger, der nicht von ganzem Herzen vorgeht. Und das ist Ziel Gottes, dass der Mensch von ganzem Herzen handelt. Da geht es auch mit der Vergebung so. Vergeben, aber nicht vergessen. Kennt ihr das? Da war eine Schwester in der Beichte. Ich bin gegen Beichte. Wenn jemand ehrlich sein Herz vor Gott ausschüttet, reicht es vollständig. Wenn es einmal so schlimm ist, dass er nicht fertig wird, dann darf er zum Menschen gehen, das ist in Ordnung. Aber im Prinzip ist der Herr der, dem gebeichtet wird. Und da war jemand, hat der Schwester wirklich, die hat ausgeleert, wie böse sie ist und alles. Und der Bruder macht einen Fehler, der sagt am Schluss, das habe ich gehört. Und dann fährt die Frau auf wie von der Tarantel gestochen und sagt, wer hat das gesagt? War klar. Es war halbherzig. Halbherzig. Hier war nicht Bußfertigkeit von ganzem Herzen, sondern hier war noch der fromme Schein. Und wie viel gibt es unvergebene Schuld unter den Gläubigen, wo man nicht bereit ist, dem anderen von Herzen zu vergeben? Und die Bibel sagt hier, der Herr wird die Peiniger nicht zurückhalten, bis bezahlt ist. Das ist nicht Fegfeuer, das ist was anderes. Ich kriege keine Ruhe geistlich, bevor ich nicht von ganzem Herzen vergebe. Das sind so Schwelbrände, die im Herzen der Gläubigen geschehen. Und dann in Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, ihr Brüder, dass nicht jemand von euch ein böses, ungläubiges Herz habe, im Abfall begriffen von dem lebendigen Gott, sondern ermahnet einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das ist eine ganz klare Aussage. Hier sagt die Bibel uns, und das ist das inspirierte Wort Gottes, hier teilt uns Gott praktisch mit, wir sollen einander gegenseitig ermahnen. Wisst ihr warum? Wie das gemeint ist. Ganz einfach. Wenn ich beim anderen was sehe, wo ich weiß, dass Sünde ist, dann soll ich ihm helfen. Das ist interessant. Es ist oft so, dass man dann verstockt wird, wenn man es laufen lässt. Ich habe mich auch schon versündigt, wenn ich es laufen ließ. Es ist peinlich, hinzugehen. Ich musste mal einen Prediger verwarnen, weil er sich öffentlich versündigt hatte. Er hat gelogen auf der Kanzel. Ich habe es mitbekommen. Ich habe 2 Tage gebraucht, bis ich den Mut hatte, ans Telefon zu gehen und ihm zu sagen, du hast gelogen. Sagt er, ja, ich habe gelogen. Und das erlebst. Und hier sagt die Bibel ganz nüchtern, im Herzen geschieht der Abfall. Wo ist denn der Abfall? Doch nicht die böse andere, sondern unser böses Herz ist im Abfall. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist das Gerät, wo der Abfall von Gott geschieht. Und dass das bei den Gläubigen nicht geschieht, müssen wir uns gegenseitig helfen, dass nicht geschieht. Jakobus 4 ist mit das wichtigste Kapitel für das Herz des Menschen. Jakobus 4, vom 8. Verse, eigentlich müssen wir es von Anfang an lesen. Reinige die Hände, ihr Sünder, und machet eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzen sind. Das ist letztendlich das Problem des Gläubigen, dass er geteiltes Herz hat. Hier steht die Psyche, zweiseelisch ist. Er hat 2 Seelen in seiner Brust, wie es im Volkslied heißt. Und hier ist was, oder im Zitat, hier ist was Entscheidendes. Der Abfall kommt aus der Halbherzigkeit. Wir dürfen die Halbherzigkeit nicht unterschätzen. Wir dürfen auch die Lügehaftigkeit unseres Herzens nicht unterschätzen. Wisst ihr, wie oft hat mein Herz mich reingelegt? Ich habe schon oft erzählt. In dem zum Beispiel morgens, wenn du aufstehst, dann erzählt dir der Teufel alles, was du brauchst, bevor du zum Beispiel beten kannst und stille Zeit machen. Du brauchst alles andere vorher. Wieso? Und wie bereit ist denn dein Herz, das sagt, jawohl, genau so ist es, ich fühle mich ja so, ich fühle mich ja ganz schrecklich heute Morgen. Muss ich ja erst aufstehen und dann, wenn ich dann warmer Kaffee haue und Butterbrezeln und dann, ihr versteht, so ist doch der Mensch. Und dann meine Zeitung lese, dann bin ich bereit für den Herrn. Dann hat der Teufel mindestens so 5 feurige Pfeile durch die Zeitung in mein Herz geschossen. Mir ist aufgefallen, dass selbst die Tageszeitung nur extremer wird. Wisst ihr? Und der Abfall ist hier. Der Abfall ist nicht draußen, der ist hier. Aber wenn ihr nicht aufpasst als Gläubige, ich packe mich an der eigenen Nase, dann geht mir mit runter in der Abfall. Wenn du mal siehst, was für blühende Gläubige abgefallen sind, wo sie hingekommen sind, ist kaum fassbar. Zum Beispiel einer der Mitherausgeber des Bibellexikons, von Rieneck, ist in eine Sekte in Südamerika geraten. Kaum fassbar, solche Dinge. Psalm 107, Vers 10. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Geboten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, so dass ihr Herz durch Strafe beugte. Hier muss man manchmal fragen, habe ich nicht solche Probleme, weil der Herr dabei ist, mein hartes Herz durch Strafe zu beugen? Wisst ihr, der Herr beugt das Herz immer noch gleich durch Strafe. Das will man ja nicht hören. Aber er macht es so. Das ist die Erziehung aus Hebräer 12, wo der Herr mein Herz bricht und beugt, bis es durchbohrt wieder wird, bis es wieder Buße tut, durch eben schwierige Wege. Und wenn man sehen will, was echte Buße ist, und auf das zielt letztendlich der Herr, echte Buße, Gesinnungsänderung des Herzens, wenn man seine Einstellung ändert. Wenn er 2. Könige 22, Vers 19 liest, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich wieder diesen Ort und seine Bewohner geredet habe und so weiter. Das ist Buße, das will der Herr, dass wir auf ihn hören, wenn es entsprechend an uns geht, dass wir in uns schlagen, nicht um uns, dass wir dann Buße tun, in uns gehen, weich werden innerlich dem Herrn gegenüber und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist Buße, das will der Herr. Ich habe jetzt gelesen, es soll Erweckung geschehen, so einer christlichen Hochschule. Ich hatte einen Schock, wo ich gelesen habe, was die alles aufgeräumt haben. Da musste ich fragen, warum müssen die das alles aufräumen? Wisst ihr, aber Erweckung beginnt im Herzen. Wenn das Wort Gottes durch mein Herz geht, ich gehe in mich und merke, Moment mal, ich bin auch von der Sorte. Und sobald man dann Raum gibt dem Heiligen Geist, dann passiert's. In dem Moment öffnet der Herr mein Herz. In dem Moment ist Raum zur Buße. Wisst ihr, Geschwister, wir dürfen nicht so tun, als wäre immer Raum zur Buße. Es ist nicht immer Raum zur Buße. Es gibt Zeiten, wo Gott als Gericht die Buße verwehrt. Da kann man gar keine Buße tun. Nur das böse Herz redet einem ein, es geht ja alle Zeit, mit Gott kannst du spielen. Eben, das geht nicht. Auch als Gläubiger nicht. Aber in Bezug auf Furcht, wenn man die Endzeit sieht, könnte man ja Furcht und Angst bekommen. In Johannes 14, Vers 1 und dann der letzte, oder der 27. Vers. Euer Herz erschrecke nicht, vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich. Sagt der Jesus, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Hier ist der wahre Trost. Ich brauche mich vom Herzen her nicht verrückt machen zu lassen von dieser Welt. Ich brauche keine Angst zu haben. Warum nicht? Weil ich ein Gotteskind bin, weil die Bibel hier ganz klar sagt, der Herr kommt, um mich zu sich zu holen. Weil die Bibel ganz klar sagt, er hat die Welt überwunden. Darum kann ich die Welt überwinden. Zum Beispiel Furcht im Herzen vor der Welt. Das ist falsch. So, ich muss Furcht vor Gott haben, aber nicht vor dieser Welt. In Apostelgeschichte 4, 32, da sieht man dann, wie die Haltung einer echten Gemeinde war und einer echten Bewegung, die wirklich Gott gedient hat, deren Herz durchbohrt war. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Schon mal zeigen, ob es stimmt. Ein Herz und eine Seele. In Teilchen gab es einmal ein Vereinshaus, da schrieb der Chronist drüber, sie waren bekannt, wie gut sie streiten konnten. Ein frommes Vereinshaus. Hier das Gegenteil. Hier sah die Welt, wie die Gläubigen ein Herz und eine Seele sind. Das ist der Normalzustand. Ein Herz und eine Seele. Wisst ihr, wenn mein Herz gewaschen ist im Blut des Lammes, wenn dein Herz gewaschen ist im Blut des Lammes, wenn mein Herz zu den Füßen Jesu liegt und dein Herz liegt zu den Füßen Jesu und in unserem Herz ist die Gesinnung, Herr, was willst du, dass ich tun soll, können wir zwei doch keinen Streit bekommen, oder? Es geht schlecht. Bloß sobald dein Herz und mein Herz, unter Umständen beide Herzen, was anderes möchten, plötzlich kommt es zur Kollision. Von dieser Herzensstellung, da hängt letztendlich alles ab.
Was der Herr Jesus tun will, ist für mich mit der schönste Text der ganzen Bibel, Lukas 24, Vers 32. Dort heißt, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schriften öffnete. In dem Moment, wie der Herr Jesus beginnt, auf diesem Weg der Nachfolge, mit uns zu reden, wenn er beginnt, unser Herz zu durchbohren, das ist doch das Herrlichste, was es gibt, wenn du plötzlich merkst, wie das Herz beginnt zu brennen für den Herr Jesus. Wenn plötzlich das Herz durchbohrt wird, du gibst nach, tust Buße und plötzlich brennt das Herz in erster Liebe. Das ist das Ziel Gottes. Das war es bei der ersten Predigt, die wir ja immer noch betrachtet in Apostelgeschichte 2. Und das ist heute noch fast 2000 Jahren. Kein anderes Ziel, nämlich dass Gott ein brennendes Herz will, aber das brennende Herz, das macht er, nicht wir. Nicht die Menschen, nicht die Gläubigen, dass man jetzt hier geht und sagt, ich gehe in die Seelsorge, bekomme ich ein brennendes Herz. Sondern das brennende Herz gibt der Herr, nämlich dem Herz, das ehrlich ist vor ihm. In 2. Korinther 8, Vers 16, Gott sei Dank, der denselben Eifer in euer Herz gegeben hat, und zwar für den Titus in dem Fall. Wer gab den Eifer ins Herz? Der Herr. Wer öffnet das Herz der Lydia? Der Herr. Aber jetzt studiert weiter, das wäre Calvinismus. Der Herr macht alles, aber stimmt nicht. Sondern der Herr sieht die Herzen an, und das Herz, das bereitet ist, dort handelt er. Und das Herz, das eben nicht bereitet ist, dort handelt er nicht. Und jetzt geht der Hebräerbriefschreiber dazu über in Hebräer 13, Vers 9, dass er sagt, lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Das ist der entscheidende Punkt, dass mein Herz fest wird in der Gnade. Wisst ihr, wie das geht? Indem ich die Gnade verstehe, indem ich das Opfer verstehe, der Herr Jesus verstehe, indem ich erwachsen werde, in Christus bleibe, reif werde und mich nicht mit ich sag mal, kindische Lehre abgebe. Wenn ich mal sage, möchte, was kindische Lehre sind, ich habe zu viele gehört im Laufe meines Gläubigseins, da gibt es die kurioseste Lehren. Es gibt Gemeinden, die haben, muss ich vorstellen, die nehmen manche Dinge, die in der Bibel eindeutig wörtlich nicht gemeint sind, sondern symbolisch wird einfach wörtlich genommen. Habt Salz bei euch, nehmt einen Salzstreuer mit. Wisst ihr, da muss ich sagen, soll ich hier lachen oder weinen? Versteht? Wisst ihr, da fängt dann der Fanatismus und da fängt die Sektiererei an. Es geht wirklich darum, dass es Gnade ist, dass ich das Wesentliche, das Zentrum der Erlösung begreife in der Tiefe. Das ist Gnade. 1. Johannes 3, Vers 17. Wer aber den zeitlichen Lebensunterhalt hat und seinen Bruder darben sieht und sein Herz vor ihm zuschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ganz praktisch. Hier sieht man also ein Beispiel von Mitleid und von Hilfe, wie das Herz des Gläubigen zu reagieren hat. Das will der Herr, ein Herz wie seins. Aber hier ist ein großer Knackpunkt. Wisst ihr, mir ist es klar, wenn man das so von der Bibel her hört, ist eigentlich alles klar, oder? Das ist doch klar. Und trotzdem, warum ist denn nicht klar in der Praxis? Das ist ein ganz einfacher Punkt. Ich habe den lange auch nicht erkannt. In Sprüche 3, Vers 8 heißt es, ich lese vielleicht schon ab Vers 5. Ab 5 fängt es an. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selber für weise und fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib gesund und deine Gebeine erquicken. Ihr müsst vielleicht 5 abändern, das ist wahrscheinlich ein Tippfehler. Das heißt, vertraue von ganzem Herzen. Das ist ein Riesenproblem. In diesem Herzen, in diesem bösen Gerät, fällt auch die Entscheidung, ob ich mich Gott ausliefere. Ob ich mich wirklich Gott ausliefere. Wisst ihr, was das ist, wenn ich mich Gott ausliefere? Das ist ein Risiko. Ich muss nämlich glauben, dass Gott das, was er sagt, auch tun wird. Wenn ich mich zum Beispiel entscheide, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann muss ich glauben, dass Gott handelt. Ich hatte mal eine Prüfung, die war nicht ganz einfach. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und ich habe vor der Prüfung, habe ich mir wirklich vorgenommen, wie ein anständiger deutscher Bundesbürger zu lernen, was zu lernen ist. Ich habe mir vorgenommen, dass ich wirklich büffle Tag und Nacht. Gut, ich war aber jetzt parallel dazu im Reich Gottes tätig.
Und genau an dem Zeitpunkt, wo es galt zu lernen, kam Dienst auf Dienst. Ich habe dann mit dem Herr wirklich im Gebet gerungen, habe gesagt, Herr, wenn ich so weitermache, falle ich durch die Prüfung. Und dann kam der Kampf im Herzen. Reich Gottes weg, Büffel. Da habe ich mich wirklich nicht so einfach, wie sich so anhört. Da habe ich mich durchgerungen. Ich habe die Termine alle angenommen, alle. Da habe ich nebenher noch ein bisschen gebüffelt. Und da habe ich Sachen erlebt, das gibt es gar nicht. Der Referent hat über etwas geredet. Und je länger der darüber geredet hat, habe ich gedacht, das hat mich so angesprochen, das kann ich gar niemand sagen. Ich habe es dann großteils auswendig gelernt. Genau das kam dran in der Prüfung. Ich habe eine Minute, bevor die Umschläge zur Prüfung geöffnet wurden, habe ich ein Blatt, Seite 1 im Buch, intensiv durchgelesen, zuklappt wieder rein. Dann wurde der Umschlag geöffnet, die Prüfung war Blatt 1. Solche Dinge. Ich sage nicht, dass man das riskieren soll, aber es kann einmal passieren, dass man einfach glauben muss, dass Gott es tut. Ihr versteht, es hat jetzt geklappt. Aber man muss es riskieren, dass Gott handelt. Wisst ihr, das ist das alte Problem, darf ein Gläubiger vor Gericht gehen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Gläubige mich fragen, ob sie vor Gericht gehen dürfen. Ich sage einfach. Biblisch sieht so aus, im Prinzip musst du dir vor der Welt fast alles gefallen lassen. Es gibt eine Ausnahme. Paulus, wo er sich aus dem Gefängnis führen lässt. Also es gibt hier Ausnahmen, aber im Prinzip musst du dir alles gefallen lassen. Bloß für die Gläubigen musst du das nicht gefallen lassen. Die musst strafen, laut Matthäus 18. Also gerade umdreht wie in der Welt. In der Gemeinde muss die Sünde ausgerottet werden gegen die Welt. Da habe ich keine Chance. Die wird weiterhin so handeln. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, ob ich von ganzem Herzen dem Herrn vertraue. Ob ich wirklich vertraue von ganzem Herzen. Ob ich nämlich glaube, was in Vers 1 von Kapitel 21 der Sprüche steht. Gleich Wasserbächen ist des Königs Herz in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er will. Ob ich glaube, dass das Herz auch der Ungläubiger oder das Herz des Königs, das Herz derer, die das Sagen haben, in der Hand des Herrn ist, wie Wachs. Ich weiß mal im Geschäft, ich werde es nie vergessen. Eine furchtbare Veranstaltung. Ich hab zum Herrn innerlich geschrien. Ich hatte keine Hoffnung mehr. Ich habe mich gewehrt und alles und ich war am Ende. Ich wusste, wenn die Veranstaltung kommt, musst du kündigen bei deinem Arbeitgeber. Da habe ich zum Herrn geschrien, vertraut, wisst ihr, was passiert ist. Ich verstehe das. Das war sowas von einfach. Es war am Freitagabend, wie halt, kurz vor Geschäftsschluss, sagt der entscheidende Mann zu mir nur einen Satz. Übrigens, das Ding haben wir fallen gelassen. Ich bin mit weichen Knie weggelaufen. So einfach ist es für den Herrn, das Herz selbst des Königs zu lenken, wenn er will. Die Frage ist, ob wir glauben. Ich muss die Sünde in Ordnung bringen. Das ist ja immer das Schwerste, wenn man Sünde in Ordnung bringen will. Ich habe mich an einem Punkt einfach verhauen. Und das war dann so, wenn ich das bei dem einen Mann in Ordnung gebracht hätte, habe ich mich beim anderen versündigt. Habe ich es beim anderen gelassen, habe ich mich wieder beim ersten versündigt. Egal was ich machte, ich habe mich versündigt. Dann habe ich zum Herrn geschrien. Und es war klar, in Ordnung bringen. Da bin ich mit schlotternden Knie bin ich hin, habe in Ordnung gebracht. Wisst ihr, was Produkt war? Am Schluss ist nichts passiert. Gar nichts. Wie ein Wasserbach war das Herz des entscheidenden Mannes. Ich konnte es nicht fassen. Ich laufe manchmal wirklich mit weichen Knie weg. Ich habe festgestellt, immer wenn ich den Mut hatte, ich hatte nicht immer, dem Herrn von ganzem Herzen zu vertrauen, dann hat der Herr eingegriffen. Immer wenn ich getrickst habe, kennt ihr das, wenn man trickst, wenn man nachhilft, menschlich, habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, der Säge des Herrn ging weg und ich ging kaputt innerlich, bis ich es wieder in Ordnung brachte. Und das geht letztendlich der Kampf um das Vertrauen zum Herrn. Man könnte sagen, der ganze Kampf geht nur darum, ob ich wirklich glaube oder nicht glaube. Ein wirkliches Problem des Gläubigen ist eigentlich nur eines, und zwar das Problem des Glaubens oder des Unglaubens. Ich glaube, dass die Sünde des Unglaubens die verbreitetste ist bei den Gläubigen. Und darum ist es auch vom Teufel leicht, die heutigen Gläubigen, die in der Verführung sind, zu verrücktem Zeug zu bringen. Das ist doch viel einfacher, wie existenziell zu glauben. Wirklich zu glauben, auf Risiko hin. 1. Johannes 3, Vers 20. dass wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verdammt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm, wenn wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das Herz, das in Ordnung ist mit Gott, das wird alles Richtige tun, das ist bereit, gehorsam zu sein. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Bibel sagt, diesem Herz wird Gott die Gebetserhörung nicht versagen. Geschwister, und ich weiß nicht, ob es einfach ist, dass man drüber weggeht, wenn Gott Gebete nicht erhört. Und man nicht in sich gehen sollte und frage, Herr, warum konntest du mein Gebet nicht erhören? Buße drüber zu tun, dass Gott meine Gebete nicht mehr erhört. Das ist die Frage, bete ich falsch, bin ich ungeduldig? Da gibt es ja einen großen Katalog, was zu tun wäre oder an was liegen könnte. Ja, das Entscheidende, hier haben wir in Lukas 16, Vers 15, eine Szene, wo der Herr sagt, ihr seid es, die sich selber rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt euer Herz. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns Gläubige. Der Herr kennt mich in- und auswendig. Ich weiß nicht, ob es recht ist, dass er mich so gut kennt. Er kennt mich in- und auswendig. Ich kann dem Herrn weder im Gebet noch sonst was irgendwo vormachen. Er kennt mich in- und auswendig. Bloß ist mir das nicht immer bewusst. Ich würde völlig anders handeln, wenn ich dauernd in dem Bewusstsein leben würde. Der Herr sieht die ganze Zeit mein Herz bis in die letzte Kammer offen aufgeschlagen vor ihm. Ich glaube, dass mancher Gang anders wäre. Das muss der Gläubige sich bewusst sein, dass er beginnt, hier wirklich sich bewusst zu sein, was der Herr für einen Einblick in sein eigenes Herz hat. Und dass der Herr unsere Schliche besser kennt wie wir. Dass man beginnt, uns zu schämen, ob unseres Herzens. In 1. Könige 8, Vers 39 heißt es, so mögst du es hören in deiner Wohnung im Himmel und vergeben und eingreifen und einem jeglichen geben, wie er gewandelt hat, wie du sein Herz kennst, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder, auf dass sie dich fürchten alle Zeit. Wisst ihr, wenn ein Gläubiger wirklich zur Erkenntnis kommt, dass er durchschaut ist in der Tiefe, dann beginnt er Gott zu fürchten. Dann schlägt er in sich. Dann beginnt er Buße zu tun. Und dann versteht man auch, warum in Sprüche 23, Vers 26 dieser oft zitierte Satz steht, der so leicht zu zitieren ist und so schwer zu tun. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und jetzt kommt gleich die Auswirkung. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Das Herz, das dem Herrn ausgeliefert wird, das ist zufrieden, wie Gott mit ihm durch diese Welt geht. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht bei dieser ganzen Thematik letztendlich um Kapitulation, um Auslieferung an den König der Könige, an den Herrn der Herren. Dass wir uns ausliefern, risikoreich, mit dem Herrn gehen, egal was es kostet, dieses Herz zu seinen Füßen legen. Und wirklich offen, ehrlich vom Herrn hier wandelt und nicht mit der Tücke dieses Herzens versuchen, dauernd unseren Vorteil durchzudringen. In 2. Samuel 19, Vers 9, das ist eine bewegende Szene, wirklich bewegende Szene. Dort heißt es, alles Volk in allen Stämmen Israels zankte sich und sprach, der König hat uns errettet von der Hand unserer Feinde, er hat uns aus der Philister Hand erlöst. Das ist ein entscheidender Punkt. Er hat uns erlöst. Jetzt kommt der nächste Satz, Vers 10. Warum sagt ihr denn nun nichts davon, dass ihr den König zurückholen wollt? Vers 14, Vers 11. Warum wollt ihr die Letzten sein, den König wieder in sein Haus zu holen? Vers 12. Warum wollt ihr die Letzten sein, den König wieder zu holen? Da treibt etwas im Herzen, treibt die Gläubige hier um. Hier war es körperlich, bei uns ist es innerlich. Hier überlegen sie sich, nachdem er der große Erlöser ist, der die Herzen kennt, der ihnen alles Gute getan hat, warum sollen sie ihn nicht zurückholen in die Herzen? Schau die Frage an die Gläubigen. Vers 14. Er neigte das Herz aller Männer von Juda wie dasjenige eines Mannes, so dass sie zum König sandten und ihm sagen ließen, komm wieder du und alle deine Knechte. Und wenn ein Herz Buße tut, wisst ihr, was dein Gläubiger zum Herr Jesus sagt? Herr Jesus, komm wieder in mein Herz als König. Was willst du, dass ich tun soll?
Wisst ihr, was der entscheidende Satz ist? An dem es sieht, ob es ernst gemeint ist. Der zweite Teil heißt nämlich, und alle deine Knechte. Das heißt, und bring die Gläubigen wieder mit. In dem Moment geschieht Gemeinschaft der Heiligen. In dem Moment ist man wieder gemeinschaftsfähig. In dem Moment sehnt man sich wieder nach den Gläubigen. Schon nicht ein Kriterium. Und dann heißt es, also kam der König wieder. Da er an den Jordan kam, waren die Männer von Juda gen Gilgal gekommen, um dem König entgegenzugehen und ihn über den Jordan zu führen. Und hier ist der entscheidende Punkt, schattenbildlich. Der König kommt nur bis an den Jordan. Und der Jordan ist der Fluss des Todes, wo der Gläubige sich in den Tod Jesu gibt. Wo der Gläubige sein altes Leben ablegt und das Gekreuzigtsein mit Christus anerkennt. Das ist der Jordan, das Ufer des Jordans. Und die Gläubigen kommen von Gilgal her. Gilgal ist Golgatha, das war die Stätte der Abwälzung, die Stätte der Beschneidung. Das heißt, die Gläubigen gehen zuerst nach Gilgal, reinigen sich tief von ihrem bösen Herzen und gehen dann zum Herr Jesus an den Jordan, geben sich bewusst in den Tod Jesu. Das heißt, sie sagen, mach mit mir, was du willst. Ich anerkenne, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Und dann lässt sich der König mit ihnen über den Jordan führen. Dann geht es in das Land des Glaubens, der Verheißung hinein. Dann blüht der Gläubige auf und vorher eben nicht. Wisst ihr, und diese ganze Schaumschlägerei der heutigen Christenheit, das sind alles faule Früchte und faule Tricks, um sich diese Wege des Herzens zu ersparen. Man will das nicht. Weil es unangenehm ist, es tut weh. Es kostet das Ich, es kostet das Ego, es kostet die Ehre, es kostet letztendlich der Stolz. Wenn man das nicht will, geht man die Wege der Verführung. Das ist der ganze Grund. Es geht letztendlich um das Herz des Menschen. Darum sagt der Herr auch, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. An keiner Stelle führt der Herr irgendjemand woanders hin als zu sich selber. Es ist immer dasselbe. Er will Herr sein, er will König sein, er will mich führen in das gelobte Land. Aber ich muss nach Gilgal gehen, ich muss Buße tun, ich muss mich reinigen lassen, ich muss an den Jordan gehen, ich muss mein böses Herz anerkennen, ich muss das Herz zu den Füßen des Lammes legen, dass es waschen kann. Und dann passiert's. Dann plötzlich kommt der Durchbruch und dann kommt dasselbe, was hier in unserem Text geschah, in Apostelgeschichte 2,37. Dann kommt die entscheidende Frage. Und das ist nur der Punkt. Wenn der Herz wirklich getroffen ist vom Herr Jesus, was geht denn los? Was passiert denn? In Apostelgeschichte 16, Vers 30, das ist die entscheidende Frage, wenn jemand noch nicht gläubig ist. Vielleicht der entscheidende Punkt. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wenn wirklich evangelisiert wird und das Evangelium gepredigt wird in Vollmacht, dann frage die Menschen nichts anderes wie, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann schreien sie danach, was muss ich tun? Jonathan Edwards hat die berühmteste Predigt der Kirchengeschichte gehalten. Der Mann war so kurzsichtig, dass er eine Stalllaterne hat er so über seinen Kopf hingehalten, hat es vom Blatt abgelesen. Da war keine Rhetorik, er hat es abgelesen vom Blatt. Ich habe sie daheim, schriftlich. Ich habe so eine Predigt noch nie gehört. Er sagt, vom Zorne Gottes bist du so sicher wie ein Spinnwebe, dessen freifallender Fels durchschlägt. Er sagt, du läufst über einen zugefrorenen Eissee, der brüchige Blätter hat. Und wenn der Zorn Gottes kommt, bricht es alles zusammen. Du schwebst in dauernder Gefahr vor diesem Zorne Gottes. So hat er gepredigt. Die Leute sind zusammengebrochen, haben um Gnade geschrien. Wisst ihr warum? Weil es durchs Herz ging. Und wenn das Herz wirklich durchbohrt wird, dann geht der Sünder hin und schreit, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann braucht man nach der Evangelisation kein Gebäck anzubieten oder kein Getränk. Dann braucht man nicht hier, ich sage mal, das schön umrahmen. Dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob das ein hässlicher oder ob das ein schöner Raum ist. Dann spielt es bloß noch eine Rolle, ob das Schwert des Geistes das Herz durchbohrt. Das ist der springende Punkt. Und wenn es dann ans Letzte geht, Apostelgeschichte 9, Vers 6, als der Herr Jesus diesem Saulus von Tarsus begegnet, das Erste, was er fragt, wer bist du? Er kennt ihn ja nicht. Dann offenbart sich der Herr Jesus und sagt, ich bin Jesus. Und in dem Moment, wie er merkt, dass der Herr Jesus ist, dann kommt die erste und die entscheidende Frage, nachdem er den Herr Jesus erkennt. Das ist die erste und die entscheidende Frage. Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Herr, dann erkennt man die Herrschaft Jesu und dann kommt die Frage, was willst du, dass ich tun soll? Und geht heute auf die Gemeinde, ihr hört das Jammerlied. Ihr hört das Jammerlied.
Es wollen alle gehätschelt werden, alle möchten gestreichelt werden, alle haben Probleme, alle haben Bedürfnisse. Du könntest wirklich weich werden, wenn du das hörst. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt nüchtern, sachlich, Herr, das ist die Botschaft. Oder in sie, dass ich kapituliere und sage, was willst du, dass ich tun soll? Egal was kostet. Wenn das Schwert des Geistes das Herz durchbohrt, dann fragt der Unbekehrte, was muss ich tun, um endlich gerettet zu werden? Und dann fragt der Gläubige auch, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dann fragt mir der Herr Jesus, was willst du? Was ist dein Weg für mein Leben? Und der Jesus hat ihre ganz klare Antwort gegeben. In Markus 1, Vers 15. Das ist die erste Anrede Jesu an die Menschen. Er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist es, was unser Text auch sagt. Tut Buße und glaubt. Nicht glaubt, sondern tut Buße und glaubt. Zuerst muss das Schwert durchs Herz gehen, dann kann man glauben. Und dann der Johannes der Täufer, der ein Wegbereiter Jesu war, dem der Weg bereitet hat als göttlicher Herold, als von Gott eingesetzter Herold, der dem König der Könige den Weg bereiten musste, er sagt es ganz klar, bringt nun Frucht, die der Buße würdig ist. Hier steht eine Zeitform, die könnt ihr mal übersetzen, habt Buße gebracht und bringt sie weiterhin. Das heißt, Buße zeigt sich an Frucht, an Auswirkung, mit dem er sein Leben aufräumt. Dem man beginnt, wirklich das Herz zu Füßen des Erlösers zu legen. Und hier ein Musterbeispiel, mit dem möchte ich auch schließen. 2. Samuel 12, Vers 7. Altes Testament ist eine große Sammlung von göttlich inspirierten Musterbeispielen. David war so in der Sünde gefangen. Und er war der Liebling Gottes, wenn ihr mal lest. David heißt auch meines Wissens Liebling. David war wirklich ein gesegneter Gottesmann, dem Gott ungeheure Gnaden erwiesen hat. Und dieser Mann fällt so in Sünde, dass er völlig verblendet ist. Und jetzt sieht man, was passiert, wenn das Schwert des Geistes kommt. Und hier ist ein herrlicher Satz. Es gibt sogar eine Karte, eine Spruchkarte. 2. Samuel 12, Vers 7. Da sagt der Prophet nur einen Satz zu ihm. Du bist dieser Mann. Das ist der entscheidende Satz, wenn der Heilige Geist das Wort des Schwert des Geistes, das Wort lebendig macht. Du bist es. Nicht der andere, ich bin es. Dann stehe ich allein vor Gott im Scheinwerfer. Dann geht das Schwert durch mein Herz. Dann geht es um mich, um meine Seele, um mein Leben, um meine Sünde, um meine Lauheit, nicht um die andere. Du bist dieser Mann. Das ist die Botschaft, die der Heilige Geist gibt, wenn er durchs Herz geht. Du bist dieser Mann. Und wenn er dann einmal seht, wo das herkommt, und dann Psalm 51 euch anseht, wäre Verkündigung für sich allein, der 51. Psalm, wie dann dieser David hingeht und schreit um Reinigung durch Jesu Blut. Er schreit nach Iso, nach diesem Büschel, das ins Blut des Opfers getaucht wurde. Und dann betet er diesen entscheidenden Satz, Vers 12, erschaffe mir ein neues Herz. Und im Grundprinzip hat die Christenheit heute bloß ein Problem, dass sie hingeht und sich bewusst ist, was sie für ein schlimmes, verdorbtes Herz in sich hat und dass sie es hütet. Es heißt an anderer Stelle in den Sprüchen, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Dass wir als Gläubige beginnen, unser Herz zu bewahren. Merket, wie böse es ist, es zu Füßen des Erlösers legen, es reinigen lassen durch Jesu Blut und dann, so wie es hier Israel tat, den König über den Jordan führen. Und ich habe schon oft den 51. Psalm gebetet. Wisst ihr, manchmal ist man lässig in der Sünde. Wenn ich gemerkt habe, dass ich lässig wurde in der Sünde oder was auf dem Kerbholz hatte, dann habe ich den 51. Psalm gebetet. Dann habe ich im 9. Vers drüber geschrieben und entsündige mich mit dem Blut Jesu. Zum Herrn geschrien um Gnade. Und dann der 12. Vers, schaffe mir Gott ein reines Herz, ein neues reines Herz. Und das ist das Ziel Gottes. Er hat das Herz dieser Männer in der Apostelgeschichte 2,37 durchbohrt mit dem einen Gedanke, auf dass sie, das was nachher kommt, Buße tun. Auf dass sie wahrhaft Buße tun. Auf dass ihre Gesinnung ändert, auf dass der Jesus dieses Herz reinigen kann durch sein kostbares und teures Blut. Und wenn es geschehe, dann gilt die große Erweisung des Wortes Gottes mehr als alles andere bewahre dein Herz. Ich möchte beten zum Schluss. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du unsere Herzen siehst und du allein siehst, ob wir unseren Weinberg, wir unser Herz bewahrt haben. Ich habe einfach die Bitte, dass du durch unsere Reihe gehst. Ich möchte auch mein Herz zu deinen Füßen legen und dass du uns prüfst, wie wir es meinen, wie unsere Herzenstellung ist, auf dass du unser ungeteiltes Herz geben kannst, gewaschen dem kostbaren und teuren Blut, das darauf ausgerichtet ist, dir von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte zu dienen. Ein ungeteiltes Herz in der vollen Gottesfurcht, auf das du letztendlich verherrlicht wirst. Ich bitte einfach, dass du uns Gnade gibst. Amen.